Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es gibt gute Nachrichten, die sind beim genaueren Hinsehen dann doch kein Grund zu großer Freude. Die Suizidrate in Europa ist deutlich zurückgegangen. Das ist gut, war es aber auch. In Deutschland haben 2021 immer noch mehr als 9.200 Menschen Suizid begangen. Welchen Einfluss die Pandemie dabei hatte, dazu gibt es später mehr in der Sendung. Und was Zecken inzwischen im deutschen Winter so machen. Das Ganze mit mir, Sophie Stiegler. Zuerst reden wir aber über das hier.
Sie haben es eben erwähnt, dieser Termin ereilte mich plötzlich.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der wirkt heute Morgen selbst ein bisschen überrascht, dass er jetzt plötzlich den Forschungsgipfel eröffnen soll.
Aber Sie haben mitbekommen, der Bundeskanzler ist in Regierungsgeschäften, ganz konkret in Verhandlungen des Koalitionsausschusses. Und der liebe Gott ist ja ein humorvoller Mensch. Und deshalb ist das Motto dieses Forschungsgipfels 2023 auch das Motto des Koalitionsausschusses, nämlich Blockaden lösen und Chancen nutzen. Das Signal von hier aus ins Kanzleramt ist, glaube ich, auch deutlich angekommen.
Die Energiewende haben die Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Stifterverband und andere Organisationen zum Thema ihres diesjährigen Forschungsgipfels gemacht. Auf dem treffen sich die Spitzen von Forschung, Politik und Wirtschaft, um über Strategien für die Zukunft zu sprechen. Im Diskussionspapier der Leopoldina dazu stehen vor allem Ansagen an Wirtschaft und Politik. Für die Energiewende brauchen wir private Investitionen, wir brauchen die Rahmenbedingungen dafür und wir brauchen einen funktionierenden Emissionshandel. Aber was ist eigentlich mit der Forschung? Leistet die selbst auch ihren Beitrag? Die Technologien für effiziente Stromspeicher oder um massenweise Kohlendioxid aus der Luft zu holen, die könnten weiter sein. Darüber habe ich mit dem Mitautor des Papiers gesprochen. Robert Schlögel ist Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion und Vizepräsident der Leopoldina. Herr Schlögel, bremst der Forschungsrückstand die Energiewende aus?
Nein, im Augenblick nicht. Sie sind völlig richtig orientiert. Wir brauchen einige neue Technologien in Dimensionen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Und da haben wir noch Aufgaben zu lösen. Aber insbesondere der Einsatz der erneuerbaren Energien und ihre Speicherung in stofflichen Energieträgern wird heute so weit beherrscht, dass wir die ersten 30 Jahre, die wir vor uns liegen haben, damit erledigen können. Die Frage, wie wir CO2 zurückgewinnen und möglicherweise auch etwas Nützliches daraus machen, das ist deutlich schwieriger, aber wir haben noch mindestens 2 Jahrzehnte Zeit, das zu lösen.
Woran hakt es denn bisher in der Forschung? Also warum haben wir nicht längst effiziente Stromspeicher? Im Papier nennen Sie unter anderem Wasserstoff und ähnliche Träger als Energiespeicher. Muss man jetzt auch sagen, das ist weder eine besonders neue Lösung noch eine besonders effiziente?
Da würde ich jetzt widersprechen. Wasserstoff ist erstens ist eine neue Lösung als Energiespeicher und zweitens ist es die effizienteste Möglichkeit, die wir haben. Sie ist deutlich effizienter, als wie Mutter Natur Energie speichert. Die benutzt nämlich dazu Zucker und Fett und das ist viel schwieriger, wieder zurückzuverwandeln. Der Wasserstoff ist nicht unser Problem. Auch der Transport des Wasserstoffs, außer man möchte unbedingt flüssigen Wasserstoff transportieren, ist auch nicht unser Problem. Die größeren Schwierigkeiten bestehen darin, diesen Energieträger in das heutige Energiesystem sinnvoll zu integrieren.
Das heißt, wenn es die nächsten Jahre nach Ihrer Meinung perfekt laufen würde, sagen wir nächste Jahre, Jahrzehnte, was würde dann in der Forschung passieren, was die Technologien für die Energiewende angeht?
Da muss man wieder unterscheiden. Ich glaube, die Speichertechnologien, sofern sie die Moleküle angehen, die werden sich gewaltig entwickeln, wenn die Nachfrage da ist. Die Grundlagen dazu sind gut gelegt, würde ich sagen. Auch da kann man noch Wesentliches verbessern, aber das ist kein Showstopper. Die wirklich großen Schwierigkeiten ergeben sich darin, dass nachhaltige Energiesysteme das Schließen der Stoffkreisläufe erfordern. Und das heißt, sowohl den Stoffkreislauf für Kohlenstoff zu schließen, als auch für alle mineralischen Stoffe, die wir in dem erneuerbaren Energiesystem brauchen. Und da gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf.
In welche Richtung könnte es denn da gehen?
Ja, zum Beispiel die Isolierung von CO2 aus der Luft ist immer noch eine große Herausforderung. Und das Nutzen des CO2s, um es nicht als CCS in den Boden zu packen, was man in einem erneuerbaren Energiesystem nicht machen darf, weil es damit den Stoffkreislauf nicht schließt, das ist noch eine sehr schwierige Aufgabe. Und für mineralische Stoffe gilt das noch in viel größerem Maß. Also das Rückgewinnen von Stahl und Metall, das wir in irgendwelchen Gerätschaften brauchen, in die Elemente, ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Was muss denn passieren, damit die Forschung in die Position kommt, auch zu liefern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Es muss zunächst mal erkannt werden, dass das wirkliche Forschungsaufgaben sind. Solange wir uns noch darum streiten, ob eine Energiewende rein elektrisch oder nicht rein elektrisch funktionieren kann, fehlen einfach die Motivatoren dafür. Und dann muss erkannt werden, dass die Forschung eine gewaltige Aufgabe darin hat, die richtigen Dimensionen zu schaffen. In den Grundlagen im Labor gibt es ganz viele tolle Ideen, wie wir diese Probleme lösen können. Aber nahezu alle, die ich kenne, sind einfach nicht skalierungsfähig. Und zu erkennen, welche von diesen Verfahren skalierungsfähig sind, das ist im Augenblick, glaube ich, der größte Bottleneck.
Das heißt, Ihrer Meinung nach verzettelt sich die Politik, indem sie über Verbrenner, ja, nein, brauchen wir Technologieoffenheit, debattiert und Sie sagen, die Politik sollte sich eigentlich besser raushalten?
Die Politik möge bitte aufhören, solche Diskussionen zu führen. Das betrachte ich als Mikromanagement. Denn weder wir noch die Politik kann beurteilen, was in den nächsten 30 Jahren wirklich passieren wird. Die Ziele sind definiert. Die Wege möge man bitte den Akteuren überlassen. So definiere ich Technologieoffenheit. Und dazu gehört auch, dass wir genügend Aufmerksamkeit dafür bekommen, wie wir die Forschung so organisieren, dass wir insbesondere das Skalierungsproblem lösen können. Und da gibt es viele auch organisatorische Schwierigkeiten.
Das heißt, es braucht mehr Geld, um Prototypenanlagen zu bauen zum Beispiel?
Die Frage, ob das mehr Geld erfordert, weiß ich nicht. Aber es müsste zum Beispiel viel leichter sein, dass die Industrie und die Forschung zusammenarbeiten können. Ich erwähne hier das Stichwort Beihilfegesetz.
Können Sie ein bisschen erläutern, worum es geht?
Es ist uns grundsätzlich verboten, ab einer bestimmten Größe eines Projektes mit der Industrie zusammenzuarbeiten, weil man natürlich dann den Verdacht hat, dass die Forschungsmittel in Wirklichkeit kommerzielle Interessen indirekt subventionieren. Aber umgekehrt ist es erforderlich, um Skalierungsfragen zu lösen, muss man in industriellen Maßstäben etwas produzieren. Und das erfordert am Anfang den Einsatz von staatlichem Geld, weil einfach das Risiko, dass diese Skalierung nicht funktionieren kann, viel zu hoch ist. Also der erste große Versuch, eine neue Technologie auszuprobieren, sollte man schon mindestens geteilt mit öffentlichen Geldern machen. Aber da gibt es sehr enge Grenzen, die nicht ausreichen, um die Skalierung zu überprüfen.
Das heißt, Sie hätten gerne das Beihilfegesetz geändert?
Ja, dringend.
Was erhoffen Sie sich denn vom Forschungsgipfel heute?
Also am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass wir auf der einen Seite schon wissen, was wir die nächsten 20 bis 30 Jahre zu tun haben, dass aber im Augenblick die Politik ihrer Aufgabe nicht nachkommt, ein vernünftiger Regisseur dieser ganzen Aufgabe zu sein. Sie mischt sich viel zu sehr in die Details ein und weiß dann nicht so genau, ob sie Schauspieler oder Regisseur oder Autor sein will.
Vielen Dank für dieses Interview.
Ja, gerne.
Identitätskrise bei der Politik, die gibt's, wenn es nach Robert Schlögel geht, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion. Die Suizidrate in europäischen Ländern sinkt, und zwar deutlich. Auf dem Europäischen Psychiatriekongress in Paris wurden Zahlen für die Jahre 2011 bis 2019 veröffentlicht. In dem Zeitraum sind die Zahlen um 20% zurückgegangen. Nicht in allen Ländern werden die Suizide weniger, aber zum Beispiel in Deutschland schon. Über die Gründe habe ich mit der Medizinjournalistin Martina Keller gesprochen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt. Das klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht. Ist sie das auf den zweiten Blick auch? Also wenn man sich die einzelnen Länder anschaut?
Die Studie hat offizielle Zahlen aus 38 Ländern angeschaut. In 15 Ländern, darunter auch Deutschland, haben sie eine deutliche Abnahme festgestellt. Dann gibt es jetzt andere Länder, Frankreich, Spanien oder auch Schweden. Bei denen ist die Rate konstant geblieben. Wenn man das bewertet, muss man aber vorsichtig sein, denn das kann ja auch heißen, dass die Suizidrate auf niedrigem Niveau konstant ist. Dass also ein Land vielleicht schon sehr viel für die Suizidprävention getan hat.
Weiß man denn, warum die Zahlen in so vielen europäischen Ländern zurückgegangen sind?
Zu den Ursachen dieser Entwicklung gibt es Vermutungen, aber keine gesicherten Erkenntnisse. Die Wissenschaftler nehmen an, dass es geholfen hat, Suizidpräventionsprogramme in vielen Ländern in den vergangenen Jahren einzuführen. Aber Reinhard Lindner, der zur Leitung des nationalen Suizidpräventionsprogramms Deutschland zählt, sagte mir, es wäre schön, dies, also den Rückgang als eindeutigen Effekt unserer Bemühungen zu bezeichnen. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive gäbe es da keine Sicherheit. Hängt sicherlich damit zusammen, dass Suizide vielfältige Ursachen haben und vielleicht auch mit gesundheitspolitischen Veränderungen zusammenhängen. Beispiel Deutschland. Wir sind jetzt bei 9.044 Suiziden in 2019. 1980 waren es noch 18.500 etwa, knapp. Und dieser drastische Rückgang hängt damit zusammen, dass zum Beispiel die ambulante sozialpsychiatrische Versorgung besser geworden ist, dass man Suchterkrankungen besser behandelt hat, dass auch potenziell tödlich wirkende Psychopharmaka weniger verschrieben wurden.
Jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, wurde ja nur untersucht von 2011 bis 2019. Das heißt, die Pandemiejahre, also die letzten Jahre, fallen da raus. Dabei wären gerade die ja interessant, weil sie auch eine extreme psychische Belastung bedeutet haben. Wie sehen denn die Zahlen da aus? Wie haben sie sich seitdem entwickelt?
Man hat sicherlich 2019 einen Cut gemacht, weil man ja einen langfristigen Trend in den Blick bekommen wollte und man hatte befürchtet, dass die Covid-Pandemie den verändern würde. Man hatte nämlich mit einem klaren Anstieg der Suizide während der Pandemie gerechnet, weil die psychische Belastung der Menschen klar zugenommen hat. Nun hat sich aber eine internationale Forschergruppe gegründet, schon Anfang 2020, und hat ganz minutiös Veröffentlichungen verfolgt, die sich mit Suiziden, Suizidversuchen in allen Weltregionen beschäftigt haben. Und in mehr als 800 einschlägigen Artikeln hat man gefunden, dass die Suizidrate in fast allen Ländern erstmal nicht gestiegen ist. Das passt übrigens zu Erfahrungen, die man auch in Kriegen gesammelt hat. Da kann man feststellen, dass obwohl maximaler Stress auf die Menschen ausgeübt wird, sie vielleicht erstmal alle Kräfte auf das Überleben konzentrieren und die Suizidrate erstmal nicht steigt. Das mag damit zusammenhängen auch, dass diese Not, die die Menschen auch während der Pandemie getroffen hat, dass das ja auch wiederum ein gemeinschaftliches Erlebnis war. Also man weiß, nicht nur mir geht's schlecht, sondern anderen auch. Und diese Solidaritätserfahrung kann vielleicht auch einen schützenden Effekt gehabt haben.
Kann man denn daraus schließen, dass die meisten die Pandemie dann doch irgendwie psychisch ganz gut überstanden haben?
Also längerfristige negative Folgen sind da nicht auszuschließen. Also man hat zum Beispiel gefunden, dass gerade Heranwachsende sehr durch die Covid-Pandemie belastet sind. Man hat auch gefunden, dass zum Ende des zweiten Lockdowns, also im Frühjahr 2021, dreimal so viele Kinder und Jugendliche wegen eines Suizidversuchs auf deutschen Intensivstationen behandelt worden sind. Und auch wenn das glücklicherweise erstmal nicht zu einem Anstieg der Suizide geführt hat, erhöht das auf lange Sicht womöglich das Risiko dafür oder für weitere suizidale Handlungen. Denn jede psychische Störung ist ein Risikofaktor und auch ein einmal unternommener Suizidversuch ist ein Risikofaktor.
Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland schauen, da sind die Zahlen für Suizide ja auch zurückgegangen. Jetzt ist 2020, aber was passiert? Der Zugang zur Sterbehilfe ist erleichtert worden. Könnte das einen Einfluss auf die Zahlen haben?
Wenn es einen Einfluss hat, werden wir es nicht erfahren in Deutschland, weil die Zahlen zum assistierten Suizid nicht getrennt erfasst werden. Dazu fehlt dem Statistischen Bundesamt der gesetzliche Auftrag, was sich ändern muss. Wenn man auf die Schweiz blickt, ist diese Entwicklung mit den assistierten Suiziden durchaus beunruhigend, denn dort ist der assistierte Suizid seit langem straffrei möglich. Und man hat gefunden, dass der Rückgang bei sogenannten harten Suiziden kompensiert wurde durch die Zunahme der assistierten Suizide und dass es leider auch andere Bevölkerungsgruppen sind, zum Beispiel Frauen vor allen Dingen, die von dieser neuen Suizidmethode Gebrauch machen. Ein sehr beunruhigender Fakt.
Umso wichtiger ist es, weiter auf Prävention zu setzen, damit die Suizide weiter zurückgehen, statt zu steigen. Martina Keller hatte die Hintergründe. Und hier möchte ich ganz gerne darauf hinweisen, dass alle Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, jederzeit die Telefonseelsorge anrufen können unter 0800 111 0111. Und wenn Sie mehr hören möchten dazu, wie man Suizide verhindern kann, habe ich noch eine Empfehlung.
Hörtipp.
Das Einzige, was zuverlässig hilft, ist, professionelle Hilfe zu holen. Bei Suizidgedanken ist es ein Muss.
Zwischen 9.000 und 10.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben.
Mit guter Begleitung könnte man viele vor diesem Schritt bewahren und dadurch auch den Angehörigen Leid ersparen. Aber die Politik kümmert sich bislang mehr um Suizidassistenz als um Suizidprävention.
Unfassbar, weil wir nicht mal flächendeckend Beratungsstellen für Menschen in suizidalen Krisen haben. Da braucht es eben eine Stärkung, um ein Gegengewicht zu den sehr verführenden Sterbehilfe-Organisationskampagnen aufzubauen.
Zero Suicide. Wie viele Selbsttötungen können wir verhindern?
Wissenschaft im Brennpunkt. Als Podcast in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Es geht wieder los. Wer jetzt im Wald oder auf Feldern unterwegs ist, der sollte am besten abends mal nachgucken, ob da nicht was krabbelt. Irgendwo auf der Hose zum Beispiel. Könnte vielleicht eine Zecke sein. In Weimar beginnt morgen ein internationales Symposium zu Zecken und den Krankheiten, die sie übertragen können. Heute haben die Experten schon mal einen Vorgeschmack gegeben darauf, was uns dieses Jahr und danach erwartet. Mein Kollege Joachim Budde hat ihnen zugehört.
Wer denkt, dass erst jetzt im Frühling die Zeckenzeit beginnt, täuscht sich.
Man kann nicht mehr sagen, dass der Winter eine absolut zeckenfreie Zeit ist. In dem Moment, wo die Tageshöchsttemperaturen 10 Grad erreichen, muss man auch im Winter mit Zeckenaktivität rechnen, es sei denn, man hat eine geschlossene Schneedecke.
Das ist eine der wichtigsten Botschaften, die der Zeckenexperte Olaf Karl von der Berliner Firma Tickradar über den gemeinen Holzbock Ixodes ricinus hat.
Ich nenne das die Charakterzecke in Deutschland, weil fast alle Zeckenstiche beim Menschen durch diese Zeckenart verursacht werden. Ist ein Waldbewohner, kommt aber auch in Parks, auf Friedhöfen vor, gelegentlich auch in Gärten. Parasitiert, man kann sagen, fast alle einheimischen Säugetiere und auch Vögel und Eidechsen und auch den Menschen.
Beim Blutsaugen kann der Holzbock Krankheitserreger auf den Menschen übertragen, etwa das Virus der Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Daran erkranken jedes Jahr 200 bis 600 Menschen in Deutschland. Fast keiner der Betroffenen war geimpft. Risikogebiete sind vor allem die südlichen Bundesländer. Die Gebiete verschieben sich jedoch immer weiter nach Norden, nach Hessen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt hinein. Nördlichstes Risikogebiet ist seit letztem Jahr das Emsland. Die zweite relevante Zeckenkrankheit, die bakterielle Lyme-Borreliose.
Da gibt es in Deutschland pro Jahr mehr als 100.000 Neuerkrankungen. Das schwankt von Jahr zu Jahr sehr stark. Aber es gibt deutlich mehr Fälle an Lyme-Borreliose als Fälle an FSME in Deutschland, das ist völlig klar.
Gegen die Borreliose-Erreger fehlt noch eine Impfung. Weil in den ersten 12 Stunden nach einem Zeckenbiss aber kaum Erreger übertragen werden, ist es wichtig, die Tiere so schnell wie möglich zu entfernen. Klare Profiteure der Klimaerwärmung sind die Auwaldzecken der Macenta reticulatus. Sie kommen inzwischen in weiten Teilen Ostdeutschlands und entlang des Rheins vor, sagt Olaf Karl.
Sie sehen, dass es sogar schon erste Funde dicht an der Ostsee gibt. Das war bis vor einigen Jahren noch undenkbar.
Menschen stechen diese Zecken fast nie. Hunden können sie aber große Probleme bereiten, denn sie übertragen Babesien, die Erreger der sogenannten Hundemalaria. Früher war das eine Reisekrankheit, sagt Art Nähoff vom Institut für Tropenveterinärmedizin der Freien Universität Berlin.
Es gibt mittlerweile Reservoire in Deutschland. Da es jetzt Hunde gibt, die sich lokal infiziert haben, musste es lokale Zeckenbestände geben, die infiziert sind mit dieser Krankheit.
Und noch eine Zeckenart verdient vermehrte Aufmerksamkeit. Die Laufzecke Hyalomma marginatum, eine auffällig große Zecke mit gestreiften Beinen. Sie kommt schon immer jedes Frühjahr mit Zugvögeln nach Deutschland, veränderte bislang hierzulande jedoch immer schnell. Der Klimawandel ändert das, sagt Jochen Süß, Chefredakteur des Fachmagazins Ticks and Tick-Borne Diseases.
Es ist eindeutig gefunden worden, dass Hyalomma-Zecken jetzt auch in der Lage sind, rund ums Jahr ihren biologischen Kreislauf zu vollenden. Und damit haben wir eine neue Zeckenart, die in den Heimatländern, also sagen wir mal Nordafrika und in Anatolien zum Beispiel, das Virus des Krim-Kongo-hämorrhagischen Fiebers übertragen.
Eher gelassen sieht dieser Bedrohung Petra Emmerich vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg entgegen. Sie beurteilt die Gefahr dieser Krankheit so.
Sehr, 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 sehr gering. Wenn Sie die Zugvögel nehmen, die natürlich immer Zecken mitbringen und vielleicht mal fallen lassen, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass da nicht eine infizierte Krim-Kongo-Zecke dabei ist, die dann unglücklicherweise einen Menschen beißen kann.
Aber dass sich der Erreger hierzulande festsetzt, hält die Virologin absehbar für unwahrscheinlich. FSME, Borreliose und Hundemalaria zecken auch in milden Wintern. Darauf sollten die Menschen hierzulande gut Acht geben und sich gegen Zecken schützen.
Joachim Budde über Charakterzecken und andere Exemplare. Lucian Haas ist ins Studio gekommen und weiß, was es Neues aus der Wissenschaft gibt. Der Mond sieht zwar staubig und trocken aus, hat aber womöglich ganz schön viel Wasser auf seiner Oberfläche.
Das Wasser liegt nicht in flüssiger Form vor, sondern ist in kleinen Glaspartikeln gebunden. Sie entstehen, wenn Meteoriten den Mond treffen und das Mondgestein lokal aufschmelzen. Dabei bilden sich glasartige Schmelztropfen. Laut einer Studie chinesischer Wissenschaftler im Fachjournal Nature Geoscience könnten sie, über die gesamte Mondoberfläche verteilt, Milliarden Tonnen Wasser enthalten. Die Forschenden untersuchten Glaskügelchen, die im Rahmen der chinesischen Mondmission Chang'e 5 in Bodenproben vom Mond zur Erde gebracht worden waren. Wenn man das Glas erhitzt, dann entweicht das Wasser. Die Entdeckung eröffnet neue Perspektiven für künftige bemannte Mondmissionen. Mondbasen könnten möglicherweise lokal mit Wasser versorgt werden.
Ein als harmlos geltender Phthalatersatz könnte Neuronen schaden.
Phthalate werden unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen eingesetzt. Weil sich aber gezeigt hat, dass sie die Gesundheit schädigen können, ist die Verwendung etlicher Phthalate mittlerweile in vielen Produkten verboten. Als Alternative zu Phthalaten setzt die Chemieindustrie unter anderem auf den Stoff Acetyltributylcitrat, kurz ATBC. Doch auch dieser könnte sich als problematisch erweisen. Auf einer Chemikertagung in den USA hat ein Forschungsteam der Central Washington University erste Ergebnisse einer Laborstudie präsentiert, die das nahelegen. In Zellkulturexperimenten stellten bestimmte Hirnzellen unter dem Einfluss von ATBC ihr Wachstum ein. Sie teilten sich nicht mehr.
Gelbfiebermücken haben sich vor rund 5000 Jahren an den Menschen angepasst.
Zu dieser Zeit trennte sich die Evolution der Mückenart Aedes aegypti von der eines harmloseren Vorfahrens, der in Wäldern lebte und dort nur Tiere befiel. Das haben Forschende der University of California, Berkeley, herausgefunden. Sie analysierten das Erbgut von Gelbfiebermücken aus aller Welt, um anhand bestimmter Marker den zeitlichen Ablauf ihrer Evolution zu rekonstruieren. Zu Hilfe kam ihnen dabei ein besonderes historisches Ereignis. Vor rund 500 Jahren gelangten die ersten Gelbfiebermücken gewissermaßen als Mitbringsel des Sklavenhandels aus Afrika nach Südamerika. Dieses Datum diente als zeitlicher Fixpunkt, um die Geschwindigkeit des Gelbfiebermücken-Evolution abschätzen zu können. Die Studie ist im Fachjournal eLife erschienen.
Vögel pflegen keine stabile Beziehung zu ihren Darmbakterien.
Das berichten Forschende aus den USA im Fachjournal Molecular Ecology. Sie haben das Mikrobiom von mehr als 700 wildlebenden Vögeln untersucht. Dabei stellten sie fest, während viele Säugetiere eine für ihre Art typische und weitgehend stabile Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaft in ihrem Darm aufweisen, ist diese bei Vögeln viel variabler, sowohl innerhalb einer Art als auch im Jahresverlauf. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Mikrobiom von Vögeln viel stärker von ihrer Umwelt geprägt wird als bei den Säugetieren.
Die extreme Hitzewelle 2021 in Nordamerika war ein Jahrtausendrekord.
In dem Jahr wurden in manchen Orten im Westen der USA und Kanadas die bestehenden Hitzerekorde um bis zu 10 Grad Celsius übertroffen. Allerdings gab es bisher nur Vergleichsdaten aus den vergangenen 100 Jahren. Forschende aus Kanada haben hunderte von Baumkernproben von sehr alten Nadelbäumen aus der Region analysiert. Anhand der Baumringe konnten sie die durchschnittlichen Sommertemperaturen jedes Jahres bis zurück ins Jahr 950 abschätzen. Die Daten zeigten eindeutig, 2021 war das bislang heißeste Jahr dieser Periode. Zudem waren auch die vergangenen 4 Jahrzehnte insgesamt die heißesten der letzten 1000 Jahre.
Sternzeit, 28. März. Mond und Mars zeigen den Sommeranfang. Heute Abend ziehen hoch am Südwesthimmel der schon fast halb beleuchtete Mond und unser Nachbarplanet Mars die Blicke auf sich. Der leicht orange-rötlich erscheinende Planet leuchtet etwas rechts unterhalb des Mondes. Beide Himmelskörper stehen für die Zukunft der Raumfahrt. In den kommenden Jahren sollen wieder Menschen auf der Oberfläche des Mondes landen. Womöglich gibt es später auch eine dauerhaft besetzte Station nahe dem Südpol. Mondflüge sind unverzichtbar, wenn Menschen tatsächlich zum Mars fliegen wollen. Denn Marsreisen sind wohl nur möglich, wenn sich vor Ort Raketentreibstoff für den Rückflug gewinnen lässt. Zwar sind im Mond- und Marsgestein durchaus Wasserstoff und Sauerstoff gebunden, allerdings ist es nicht leicht, diese Materialien zu gewinnen. Die nötigen technischen Anlagen sollte man lieber auf dem Mond gründlich testen, ehe von ihnen Wohl und Wehe einer Marsreise abhängen. Mond und Mars weisen heute Abend auch noch in einem viel konkreteren Sinne in die Zukunft. Sie stehen fast genau an der Stelle, an der die Sonne zu Sommeranfang am 21. Juni leuchtet. Im Sternbild Zwillinge an der Grenze zum Stier. Die beiden ziehen so hoch über den Himmel wie die Sonne im Hochsommer und versinken erst weit im Nordwesten unter den Horizont. Schon morgen ist der Mond ein gutes Stück von diesem besonderen Punkt entfernt. Auch der Mars zieht davon, wenn auch deutlich langsamer. In nicht einmal 3 Monaten strahlt dort dann die Sonne und läutet den Sommer ein.
Das war's von Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören.